Ich habe mich gefragt, welche Lerngruppe kann wohl am besten eigenverantwortlich arbeiten? Ja. Da dachte ich auf jeden Fall die.
Ja. Sein Westernburger Modell und so, ne? Eigenständig lernen und so.
Oha, das klingt nach Arbeit.
Ich denke die ganze Zeit, ich muss jetzt warten auf irgendwas Besonderes.
Mittagessen oder was?
Deswegen bin ich manchmal nicht da. Wir stellen halt auch eher die Fragen.
Da ist Frau Moldenhauer ganz Lehrerin. Sie stellt die Fragen.
Ja, man kennt das ja aus dem Alltag. Also.
Und nur ich weiß die Antworten.
Soll ich die abspielen oder soll ich es einfach hinterher reinschneiden?
Aber das klingt immer so professionell und so gut, dass man immer gleich eingeschüchtert ist und denkt, oh Gott.
Ach Mensch.
Schwierig.
Hallo und herzlich willkommen zum BBS-Geflüster, eurem Lieblingsschulpodcast. Heute ist der 23. April 2026. Es ist ein Donnerstagmorgen und wir haben die Folge 13. Ich bin wie immer nicht alleine hier. Mit mir zusammen im Studio ist Rebecca. Guten Morgen, Rebecca.
Guten Morgen, Jörg.
Und dabei bleibt es nicht.
Nein, dabei bleibt es heute nicht. Wir haben zwei Gäste. Einmal Leon aus der 1BGWA.
Yes. Guten Morgen.
Guten Morgen, Leon. Schön, dass du da bist. Und auch Philipp.
Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Freuen uns sehr. Philipp ist bei uns Referendar, aber ihr werdet euch bestimmt gleich noch genauer vorstellen. Schon mal kurz zum Thema. Wir treffen uns heute, weil wir ein bisschen näher über Schule und KI sprechen möchten. Ein Riesenthema, das ist uns in der Vorbereitung dann auch klar geworden. Wir versuchen das ein bisschen einzugrenzen und verschiedenste Perspektiven einzubringen. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir heute die beiden Gäste haben. Aber dabei soll es nicht bleiben. Wir haben noch ein paar Einspieler vorbereitet, weil wir zwei Experten befragt haben und werden hoffentlich dran denken, bei passender Gelegenheit im Rahmen dieser Folge auch deren Expertise zu Wort kommen zu lassen. Ja, wollen wir direkt mal starten. Leon, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du bei uns an der Schule? In welcher Schulform bist du eigentlich? Wir haben ja viele.
Ja, ich bin Leon. Ich gehe, wie gesagt, in die 1BGWA, also in die 11. Klasse des beruflichen Gymnasiums in dem wundervollen Zweig Wirtschaft. Ich bin 16 Jahre alt, falls das irgendwen interessiert. Und ich bin auch noch in der Schülervertretung aktiv, jetzt seitdem ich auf der Schule bin.
Danke dir erstmal, Leon. Und Philipp?
Ja, ich bin hier Referendar an der Schule seit Mai letzten Jahres. Und im Vorbereitungsdienst lerne ich so ein bisschen die Praxis des Lehrers, einer Lehrkraft kennen. Und ja, unterrichte teilweise selbst, laufe aber auch viel noch mit. Und musste während meines Referendariats jetzt auch eine Hausarbeit schreiben, die mich hier hingebracht hat.
Musstest, durftest, je nachdem, wie man es sieht.
Ja, dafür schon viel muss dabei auch.
Vor allen Dingen, die dich dafür qualifiziert hat, hier zu sein.
Genau.
Und du wirst dich freuen, weil ein Experte, den wir befragt haben zu dem Thema, ist dein PS-Seminarleiter. Für die unter den ganzen Kürzeln damit noch nichts anfangen können, der Leiter des pädagogischen Seminars am Studienseminar Stade, der hat sich zu ein paar Fragen, die wir ihm gestellt haben, geäußert.
Ich bin gespannt.
So, für alle, die jetzt denken, oh, schon wieder KI an jeder Stelle und an jeder Ecke und warum kommen die jetzt damit? Und das ist doch schon ein alter Hut. Ja, richtig, genau deshalb haben wir uns mit dem Thema ein bisschen Zeit gelassen. Eigentlich wollten wir das ursprünglich ein bisschen eher schon mit reinnehmen und haben uns jetzt dafür entschieden, wie Rebecca das schon gesagt hat, das so ein bisschen zu spezifizieren, was das Thema oder den Einsatz betrifft und vor allen Dingen, weil wir mittlerweile doch alle, sowohl auf Lehrerseite wie auch auf Schülerseite, unsere Erfahrungen damit gemacht haben. Und das soll auch ein Punkt sein, der hier mit eingeht. vielleicht auch noch der ein oder andere Tipp dazu, wie man es nutzen kann, wie man es vielleicht auch besser nutzen kann, worauf man achten sollte und wo auch die Grenzen sind. Ganz viel Themen, ganz großer Bereich. Alles werden wir nicht abdecken können, aber wir versuchen das mal alles so ein bisschen anzureißen.
Genau. Und bevor wir mit den Erfahrungen einsteigen, würde es schon Sinn ergeben, kurz einmal so für uns und für auch unsere ZuhörerInnen zu definieren, wovon wir sprechen, wenn wir von KI sprechen, weil unter KI kann man vieles verstehen.
Genau, was ist eigentlich KI? KI, künstliche Intelligenz, sind in der Grundform sind es einmal Computerprogramme, die menschenähnliche oder auf menschenähnliche Art und Weise Aufgaben lösen. Quasi selber nachdenken sollen, ja, Computer, die nachdenken, erstmal ein bisschen schwierig. Einfachste Form wäre Machine Learning. Das ist sowas wie eine Bilderkennung. Ich zeige dem Computer, dem Programm, 10.000 Bilder von Hunden und Katzen und Hühnern und hinterher kann der unterscheiden, was ist. Da haben wir alle lange, lange mitgeholfen. Ihr kennt diese Capture-Abfragen, wo man 9 Felder hat und dann draufklicken soll, was sind Hydranten, was sind Busse, was sind Katzen. Das ist Teil des Machine Learnings, um dem Computer quasi möglichst viele Beispiele zu geben. Was ist der Bus und was ist die Katze? Wenn wir dann weiter einsteigen, dann kommen wir zu neuronalen Netzen. Das sind im Prinzip ist das eine Nachbildung des menschlichen Gehirns auf künstlicher Basis. Und dann kommen wir in den Bereich Deep Learning. Da wird dann nicht mehr nur noch unterschieden, was ist Bus und was ist Katze. Dass das Programm Entscheidungen treffen kann, die weitergehen, nur etwas auseinanderzuhalten, sondern auch Lösungsansätze bieten kann. Aufgrund dieser neuronalen Netze wirklich Texte erkennen, bei Sprache auch vielleicht Ironie erkennen, Betonungen erkennen. Und das geht darüber hinaus, einfach nur eine Entscheidung zu treffen zwischen A und B. Und wo wir heute mehr drauf eingehen wollen, sind die Large Language Models. Das ist dann quasi das textbasierte Deep Learning.
Genau, so generative KI. Ich habe da neulich eine ganz simple Erklärung nochmal zu gelesen. Und der Einstieg dazu war der Satz, den wir alle kennen. Und ihr solltet ihn gleich mal vervollständigen. Alles Gute zum
Geburtstag.
Genau, und das fand ich super simpel erklärt, wenn man nämlich dann sagt, ja, genau so funktioniert generative KI, verbessert mich, aber es ist immer dieses, welches Wort mit welcher, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, oder beziehungsweise das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, was dann als nächstes folgt. Und alles Gute zum Geburtstag, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass genau dieses Wort dann folgt. Und so werden Texte mithilfe generativer KI erstellt. Das ist eigentlich eine große Wahrscheinlichkeitsrechnung dahinter. Jörg guckt schon ein bisschen kritisch, aber ich fand das erstmal ganz einfach, um erstmal zu erkennen, vor allem vielleicht auch schon für die Lernenden, dass es probabilistisch, also auf Wahrscheinlichkeit, also probabilistisch funktioniert, also auf Wahrscheinlichkeiten beruht und eben KI weiß erstmal nicht, sondern KI generiert Wissen. Es wird in dem Moment mithilfe sehr komplexer Algorithmen und einer Blackbox generiert. Ja. Oder nicht?
Ja, das ist richtig. Ich habe auch nicht kritisch geguckt, weil ich da irgendwas an deiner Aussage zu kritisieren hatte, sondern mit dieser Satzvervollständigung, die meisten kennen das vom Smartphone, also die meisten werden es zumindest wahrscheinlich eingeschaltet haben, standardmäßig. Ne? Ich fange an, einen Satz zu tippen und habe 3 Wörter zur Auswahl. Mhm. Und dass es ein paar Jahre so war in der Adventszeit, wenn man jemandem einen schönen zweiten Advent wünschen wollte, dann war eins der Auswahlwörter immer Weltkrieg. Und dann ist dann doch irgendwie so die Formulierung, ich wünsche dir einen schönen zweiten Weltkrieg, doch vielleicht politisch nicht ganz korrekt. Also in den Bereichen musste dann eben auch die künstliche Intelligenz dazulernen.
Genau, das kann sie natürlich. Und das tut sie auch. Und sie wird immer besser. Trotzdem ist es gefährlich zu glauben, dass KI in irgendeiner Form wirklich intelligent ist und alles weiß.
Genau, da steht die künstliche Intelligenz auf einer Stufe mit uns Lehrkräften, mit unseren Schülern. Sie kann dazu lernen, sie muss dazu lernen und wir müssen ihr vor allen Dingen auch den richtigen Input dafür geben, dass am Ende auch ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt.
Ja, Stichwort Prompting.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit Ergebnissen oder überhaupt mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz?
Ich würde mal anfangen.
Gerne, gerne.
Schwierig. Also ich fand leider relativ viel KI im Alltag. Ja, klassisch irgendwie ChatGPT, weil geht irgendwie am schnellsten und kennt irgendwie jeder und hat jeder und nutzt jeder. Das ist irgendwie am simpelsten. Das heißt, sowohl irgendwie im Alltag, wenn ich halt irgendwas nicht weiß, so mäßig, ja, ChatGPT, ich habe ein Loch in meiner Hose, wie kriege ich das wieder weg? So völlig banale Sachen, die ich auch easy meine Mutter fragen könnte, aber es ist einfach viel zu einfach, ChatGPT oder so zu fragen. Dann macht man das halt mal. Ja, oder halt auch irgendwie recht viel in der Schule dann, ne? Also vor allem wir haben ja manchmal so selbstorientiertes Lernen. Gerade im Matheunterricht machen wir das relativ viel, dass wir einfach eine Lernsituation kriegen und dann heißt es, ja Leute, teilt euch einfach irgendwo im Gebäude auf und bringt euch das mal bei. Hier habt ihr eine Anleitung von mir. Wenn ihr es nicht hinkriegt, guckt, wo ihr es herkriegt. Und das ist halt auch immer so irgendwie die Standardsituation in der Schule, dass man sich das so von ChatGPT dann erklären lässt. Und es ist halt irgendwie auch deutlich angenehmer und komfortabler, als das halt irgendwie jetzt im Internet nachzugucken oder mir ein YouTube-Video anzugucken. Weil es ist irgendwie so auf ein Persönlichkeit abgeschnitten. Also so der Chat redet mit mir, wie als wäre ich das selber so teils. Deswegen nutze ich das da vor allem wahrscheinlich. Oder auch, wenn ich irgendwas Längeres schreibe, so Rechtschreibung kann ich, glaube ich, einigermaßen. Aber wenn man da irgendwie 3 Seiten schreibt, dann lässt man doch gerne mal irgendwie drüber lesen. Und irgendwie ChatGPT kann das mittlerweile einigermaßen gut.
Aber das heißt, du schreibst, erstellst Texte schon erstmal selbst und bittest KI dann entsprechend auf sprachliche Richtigkeit zu prüfen?
Ja, genau. Oder wenn mir irgendwie ein Fachwort fehlt oder so und es ist so ein, oder man kann nicht so, wie heißt denn das, wenn so ein bisschen der Lesefluss fehlt oder sowas, ja, dann irgendwie nochmal überarbeiten lassen, aber so richtig generativ für sowas eigentlich nicht.
Okay. Okay, weil das natürlich, bin ich ganz ehrlich, die Sorge von Lehrkräften ist, dass, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Englischunterricht, dass Lernende einfach die Aufgabenstellung in eine KI, in einen Chat ersetzen und das als Prompt quasi nutzen und dann einfach den Text generieren lassen. Und das wäre wirklich spannend, dann direkt zu wissen, was motiviert dich daran trotzdem, was ist der größte Motivator zu sagen, nee, ich versuche es erstmal selbst?
Wahrscheinlich die Angst vor der Abi-Klausur oder so. Ah. Weil ich glaube, spätestens da kann ich es ja nicht mehr verwenden. Und ich denke halt irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es ist immer so die eigene Entscheidung. Man kann es natürlich auch mit ChatGPT machen, kriegst halt auch 15 Punkte für die Stunde mündlich, wenn du es dann schnell eingibst und dann direkt die Antwort hast. Aber es hat halt so irgendwie keinen Lerneffekt. Und dann denke ich mir halt so, ich kann es halt wenigstens selber versuchen. Manchmal, wenn ich so gar keinen Plan habe vom Thema, dann sage ich auch so, Chat, mach mal hier, damit ich nicht durch Punkte die Stunde kriege, so mäßig. Ja, aber ich denke mal, vor allem der Lerneffekt halt irgendwie.
Das ist ja schon mal eine sehr reflektierte Herangehensweise. Ja, man kennt das ja aus dem Alltag, also in der Schule, wenn man eine Aufgabe reingibt und ja, es sitzen Schülerinnen und Schüler vor einem, die gerade nicht so viel Lust haben, das selbst zu machen, diesen Lerneffekt selbst zu erleben und dann die Aufgabenstellung einfach ja, bei Chat eingeben und nur die Lösung sich generieren lassen und dann selbst gar nicht so viel mitnehmen. Das ist ja auch die Gefahr, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, genau, deswegen habe ich wirklich nach der Motivation gefragt. Und es ist ja immerhin eine Motivation zu sagen, auch wenn sie extern ist, ist jetzt ja nicht unbedingt intrinsisch, ich möchte fürs Leben lernen, sondern eher so, ich weiß da, ich bin jetzt zwar in der 11. Klasse, aber Ende 13 steht das Abitur an. Und spätestens dann muss ich es ja auch ohne KI hinbekommen. Das ist ja immerhin eine Motivation. Ja, und wie würdest du das so in deinem Umfeld, wie würdest du das wahrnehmen grundsätzlich bei Schülerinnen und Schülern, bei anderen? Nutzt mittlerweile jede KI oder gibt es tatsächlich auch noch ein paar, die da irgendwie aus irgendwelchen Gründen kritisch sind oder sagen, nee, ich nenne es mal Abkürzung oder vielleicht aber auch die produktive Unterstützung, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, nutze ich eher nicht.
Also ich glaube erstmal, jeder verwendet das irgendwie. Das fängt schon damit an, dass wir gerade alle Chat sagen oder Chatty oder was auch immer so. Es ist halt mega drin einfach bei jedem. Ich glaube, es gibt keine einzige Schülerin oder Schüler aus meiner Klasse, die das nicht benutzt. Ich glaube, es ist aber sehr verschieden, wie es genutzt wird. Also es gibt wirklich Schüler, die nutzen es halt so gut wie gar nicht. Das sind zwar die wenigsten wahrscheinlich. Es gibt halt auch die SchülerInnen so, die dann halt irgendwie in der letzten Reihe sitzen, sich irgendwie nicht anstrengen, keinen Bock haben und dann halt wirklich einfach so das Arbeitsblatt irgendwie screenshotten, bei ChatGPT einfügen und sagen, ja, mach mal. Und dann halt irgendwie die restlichen 40 Minuten der Arbeitszeit am Handy chillen und irgendwie, keine Ahnung, LKW-Simulator auf dem iPad spielen oder so.
Oh Mann. Bevor wir da noch weiter drauf eingehen, vielleicht erstmal, Philipp, wie sind so deine Erfahrungen mit KI, privat, aber auch schulisch?
Ja, also ich muss sagen, es ist ähnlich. Ich erwische mich auch im Alltag häufig dabei, dass ich, wenn ich ein kleines Problem habe, schnell dazu tendiere, könnte ich jetzt eigentlich auch ChatGPT fragen? Beispielsweise, ich habe ein paar Zutaten zu Hause und denke mir so, was kann ich daraus kochen? Und dann schreibe ich so, ja, ich habe das und das zu Hause, sag mal, was kann ich daraus machen? Daher ist es schon so, dass man da schnell dran denkt. Früher habe ich viele verschiedene Tools genommen, als es so aufgekommen ist, auch so PDF-Reader für die Uni oder sowas. Aber mittlerweile kann man eigentlich wirklich alles über ChatGPT machen. Also es wurde irgendwie alles aufgefressen von ChatGPT. Mittlerweile nutze ich so ein bisschen Perplexity auch mehr, wenn es mir drauf ankommt, zu sehen, wo genau kommt die Quelle her, weil das kann ChatGPT nicht so gut. Aber ja, also es ist schon die KI, die fast überall nutzbar ist und die mich auch im Berufsalltag für die Unterrichtsvorbereitung oder auch generell, um Ideen zu generieren, schon sehr viel begleitet.
Kannst du doch mal kurz erklären, für die, die es vielleicht nicht wissen, Perplexity, was das ist?
Das ist ziemlich ähnlich wie ChatGPT, also auch eine generative KI. Aber dort ist so ein bisschen der Unterschied, dass in dem Text, der generiert wird, in Klammern ist es, glaube ich, oder einfach mit Links dahinter angegeben, steht, woher die KI diese Informationen genommen hat. Also man hat direkt einen Quellenverweis. Man hört ja öfter, dass KI auch halluziniert und dem wird da so ein bisschen entgegengewirkt, sodass man halt schneller nachgucken kann, woher kommt die Information eigentlich.
Und deine Erfahrungen sind dann auch, dass das meistens stimmt, weil man kann ja auch bei ChatGPT, ChatGPT bitten, Quellenverweise zu liefern und die tatsächlich echt häufig nicht stimmen.
Ja, das stimmt, die sind manchmal richtig ausgedacht. Meine Erfahrung ist schon, also es ist auf jeden Fall einfacher, es nachzuprüfen, weil es halt direkt Links gibt, auf die man klicken kann. Und dann kann man schnell selbst einordnen, okay, ist das jetzt eine valide Quelle, die da genutzt wurde, die herangezogen wurde, oder ist das Murks.
Okay.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den ihr jetzt schon angesprochen habt, wenn wir immer von der KI sprechen. Es gibt ja nicht die KI, sondern es gibt mittlerweile eine ganze Menge verschiedener Tools, die eben auch für unterschiedliche Einsatzzwecke sinnvoller oder weniger sinnvoll sind. Ne, ChatGPT ist mit Sicherheit so das, was an erster Stelle steht, weil es eben auch das erste war, was uns zur Verfügung gestanden hat. Aber jeder sollte mittlerweile zum Beispiel Gemini von Google kennen, ne, was ja auch bei vielen normalen Google-Suchanfragen dann schon die erste,
da kommt man gar nicht mehr drumherum,
erste Antwort generiert. Also selten, dass es nicht gleich an oberster Stelle auftaucht, aber eben auch andere, ne, sei es Mistral oder Opus. Je nach Einsatzzweck habe ich verschiedene Tools zur Verfügung.
Ich frage mich da, ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, aber wenn bei Google als Beispiel sind eben immer vorweg die KI-Antworten und ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele gar nicht weiter gehen. Also niemand scrollt mehr runter und schaut sich dann wirklich einzelne Webseiten an. Aber wiederum Webseiten leben ja davon, dass sie angeklickt werden. Also das wird relativ schnell, glaube ich, das Internet sehr verändern. Also ich frage mich was passiert mit Webseiten?
Ja, aber andersrum braucht die KI, also Gemini in dem Sinne, ja auch wieder die Webseiten, um die Informationen zu generieren. Also wenn die dann nicht mehr vorhanden sind, woher kriegt Gemini dann die Informationen? Das ist halt auch dann
Ja, ist das die Datenbasis, mit der die, also Gemini wirklich arbeitet? Oder ist es dann, also wir wissen ja auch nicht, wir wissen ja nicht genau. Also das, ist das der einzige Datensatz? Ist das das World Wide Web? Ich glaube, also ne?
Zumindest sind ja immer die Quellen da direkt mit angegeben bei Gemini. Und sehr oft sind das auch die obersten Vorschläge dann direkt. Also wenn ich jetzt irgendwas suche und da kommt jetzt der Spiegel als erste Seite, dann ist meistens auch bei Gemini der Spiegel mit angegeben als Quelle.
Ja. Was natürlich dazu kommt, dass wir da alles in einer Hand haben, ne? Bei Google. Also die Gemini als KI, die das Web durchforstet nach Informationen und ja Google selber als langjährige Suchmaschine entsprechend Ergebnisse zur Verfügung hat, Web durchsuchen kann und ja auch bei Google-Suchergebnissen bestimmtes Ranking entsteht. Zum einen aufgrund der eigenen Suchanfragen, die man schon gestellt hat, aber eben auch, welche Seiten werden generell oft geklickt oder bei gesponserten Seiten, wer bezahlt eben dafür, dass sie weit oben auftauchen? Und dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern KI darauf zugreift. Und Google selber hat ja noch ein Riesenarchiv an gescannten Büchern zum Beispiel, wenn wir jetzt darauf gehen, was gibt es noch als Datengrundlage? Also auch sowas, ne? Wenn Bücher oder andere Veröffentlichungen in Textform irgendwo vorliegen, werden ja auch die in den Datensatz mit eingenommen.
Genau, und noch existieren die ja und die werden ja auch nicht sofort verschwinden. Aber die Frage ist, wie wissen in Zukunft noch, wenn man dann aber, ja, wenn man überlegt, es muss ja irgendwie monetarisiert werden können, wie Wissen noch irgendwie festgehalten wird, verlässlich irgendwo, also weil eben auf diese Daten zurückgegriffen werden muss. Aber wenn Webseiten als Beispiel nicht mehr angeklickt werden, wenn Bücher, die veröffentlicht werden, nicht mehr so sehr gekauft werden, weil man eben eigentlich, also viele zunehmend einfach direkt KI nutzen und lesen. Also, okay, vielleicht ist das jetzt zu nerdig schon, aber ich frage mich wirklich, wo die Reise da mal hingehen soll. Aber vielleicht belassen wir es dabei jetzt auch an
das,
dieser
das Stelle. Das Schöne ist, wir werden es erleben.
Wir werden es noch erleben. Es wird alles sehr schnell passieren, glaube ich. Ja. Okay. Wir haben ja schon angefangen, darüber zu sprechen. Leon, du hast schon ein bisschen berichtet, wie du KI so im Schulalltag nutzt und auch privat, wenn es jetzt konkret ums Lernen geht, bestimmt auch interessant für andere SchülerInnen, die zuhören. Wie nutzt du KI konkret beim Lernen, um dich meinetwegen auf eine Präsentation vorzubereiten oder auf eine Klassenarbeit?
Wie ich vorhin schon meinte, so, so ein bisschen wie so ein privater Lehrer oder sowas. Es ist halt einfach so auf einen zugeschnitten. Meistens lasse ich mir, die meisten Sachen kann man ja schon einigermaßen irgendwie bei, also wenn man für eine Klausur lernt und da irgendwie Chat für verwendet, dann sollte man das meiste ja irgendwie schon mal mitgekriegt haben im Unterricht im besten Fall. Das heißt, zum einen kann man sich dann halt irgendwie abfragen lassen. So, ich glaube, ich weiß nicht, kann Chat mittlerweile Handschrift lesen? Ich glaube nicht. Oder kann er das? Okay. Ja. Sonst habe ich das auch mal mit Perplexity gemacht. Das ging da irgendwie immer schon ein bisschen einfacher. So zum Abfragen zum Beispiel oder halt, ich habe das in der 10. Klasse gemacht, bevor ich meine mündliche Prüfung hatte in Englisch. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel. So, ich bin immer super nervös vor mündlichen Prüfungen und sowas. Und ich hatte niemanden, mit dem ich das so sprechen kann und lernen kann. Und da war ich so, warte mal, Chat kann doch auch so Englisch. Also ich meine, der kann auf Schwäbisch mit mir reden, damit er auch Englisch mit mir reden kann. und dann habe ich einfach so eine halbe Stunde mit Chat gequatscht zum Lernen und das war halt irgendwie cool, weil man hat gar nicht so diesen Druck da, dass da wirklich eine Person ist, die was von dir erwartet. Und Chat ist ja auch immer so, du machst das toll, du machst einen Fortschritt und so. Also es ist so mega viel Bestätigung einfach. Und zudem ist es einfach super verständlich, ne? Es ist halt, wie gesagt, irgendwie auf das Sprachniveau immer angepasst. Oder auch wenn ich so gar keinen Plan habe, so Physik zum Beispiel, wenn ich da irgendwie die Aufgabe hochlade und sage, ey, kannst du das mal machen? Ich will mir angucken, wie man das ausrechnet. Und ich verstehe so gar nichts, aber dann so mit dieser Erklärung von Chat so auch, ich weiß nicht, was ist ein gutes Beispiel irgendwie, dass irgendwie SchülerInnen dann so da eingeben, erklär das mal wie für einen Fünfjährigen mäßig. Ganz so schlimm ist es denn bei mir nicht, aber zumindest so ist es halt angepasst und man versteht es halt einfach viel besser, als wenn es jetzt der Lehrer für die 20 Schüler vorne an der Tafel erklärt.
Ja, richtig gut.
Ja, schon eine richtig coole Herangehensweise.
Ja. Und Philipp, du hast dich in im Rahmen deiner schriftlichen Arbeit, deiner Hausarbeit, ja auch genauer mit KI auseinandergesetzt. Das war speziell auf dem Fremdsprachenunterricht zugeschnitten. Aber möchtest du vielleicht ja auch einmal kurz berichten, um was es genau bei deiner Hausarbeit geht? Und ja, es passt nämlich jetzt ganz gut, weil es geht ja auch um Lernprozesse und Lernen im Fremdsprachenbereich explizit mit Hilfe von KI.
Ja, gern. Also ich habe die Hausarbeit darüber geschrieben, inwiefern KI individuell unterstützen kann, um Schreibkompetenzen zu verbessern im Englischunterricht. Und da ging es dann halt auch darum, dass man ja das, was man geschrieben hat, sich von der KI feedbacken lässt, um dann halt dieses KI-Feedback zu nutzen, um diese, ja, um erstmal herauszufinden im ersten Schritt, wo sind eigentlich meine Punkte, an denen ich mich weiterentwickeln kann, wo kann ich meine Schreibkompetenzen verbessern und dann halt individuell, so wie du das gerade auch schon erzählt hast, KI als Feedback-Coach zu nutzen, um halt daran weiterzuarbeiten und halt eben nicht sich im ersten Schritt schon direkt die Lösung geben lässt und die einfach abschreiben, copy-pasten, sondern halt bewusst erstmal ohne KI zu arbeiten, dann KI fragen, ja, okay, hier ist mein Text, was hätte ich besser machen können, wo siehst du Entwicklungspotenzial und vor allem auch, wie kann ich daran weiterarbeiten und damit dann ja halt diesen Lernprozess anfangen, um dann halt genau zu sehen, okay, hier kann ich mich verbessern, hier möchte ich dran weiterarbeiten. Und das war dann das Ziel.
Genau. Und wie waren so die Reaktionen der Lernenden?
Generell würde ich sagen, die Reaktionen waren schon recht positiv. Ich habe danach nochmal eine Abfrage gemacht. Und viele haben zurückgemeldet, dass sie halt KI diesmal nicht als Mittel genutzt haben, um sich die Lösung zu geben, sondern halt als Feedback-Coach genutzt haben und das halt nicht mehr als diese Abkürzung gesehen haben, sondern halt einfach als persönlicher Assistent, persönliche Hilfe. Gleichzeitig war es nicht nur positiv, weil dieses Projekt mit relativ vielen digitalen Tools zu tun hatte und es relativ schnell unübersichtlich wurde und man dann halt auch gucken muss, ja, womit arbeite ich jetzt in diesem Schritt als nächstes, sodass man sich darauf selbst einen eigenen Plan machen musste. Aber der Einsatz von KI, um seine eigenen Schreibkompetenzen zu verbessern, ich glaube, da wurde einigen Lernenden schon bewusst, dass man KI anders nutzen kann, als das bisher gemacht wurde vielleicht.
Ja. Da sind wir ja bei dem Punkt, den Rebecca vorhin schon angesprochen hat. Was schon aus Schülersicht vorgetragen wurde, eben nicht nur die Aufgabe, so wie sie gestellt wird von der Lehrkraft oder vom Arbeitsblatt einzutippen in ChatGPT oder was auch immer und dann eine entsprechende Antwort zu erwarten, sondern schon vorgeben, ne? Was will ich überhaupt erreichen? Was soll am Ende für ein Ergebnis bei rauskommen? Was habe ich vielleicht selber schon erarbeitet oder was weiß ich schon, was ich als Input geben kann, um am Ende auch ein vernünftiges Ergebnis dabei rauszubekommen? Denn ja, wir erleben es ja doch tagtäglich, dass einfach die Antwort von der KI, so wie sie rauskommt, nachdem einfach nur die Frage eingegeben wurde, dann zu Papier kommt oder im Unterricht vorgetragen wird. Und man merkt dann, dass der Vortragende selber schon gar nicht mehr ganz durchsteigt, was da an Antwort ist. Oder dass es eigentlich gar nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat. Oder gerade im Deutschunterricht, wenn es um Dramenszenen oder Romanausschnitte geht, dass plötzlich Figurenkonstellationen gar nicht mehr passen. Oder wir hatten es auch schon, dass völlig neue Figuren ins Spiel gebracht wurden, weil es einen zweiten Roman oder irgendeinen Film gibt mit einem ähnlichen Titel und dann was vermischt wird. Also da denke ich, dass das der wichtige Hinweis auch, der gerade von Philipp kam, das Ganze richtig zu nutzen. Und wie nutze ich es? Was habe ich als eigenes Ergebnis vielleicht schon oder das, was ich als Rückmeldung gegeben habe und womit ich dann hinterher weiterarbeite? Und das ist ja auch, glaube ich, die Angst vor vielen Lehrkräften. Schüler lassen sich jetzt dann die Ergebnisse nur noch erarbeiten und nutzen das und denken nicht mehr selber nach. Und da sind wir ja an dem Punkt. Wenn ich die Rückmeldung der KI bekomme und drüber nachdenke, passt das überhaupt zu der Aufgabe, die mir gestellt wurde? Und was muss ich jetzt verändern und was muss ich jetzt selber als Frage stellen an die künstliche Intelligenz, um eine entsprechende Antwort zu bekommen? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ja auch Schülerinnen und Schüler drüber nachdenken und sich Gedanken machen.
Genau, Prompting ist da ein großes Stichwort, wo man da halt auch genau schauen muss, was für Informationen gebe ich der KI und am besten auch direkt eine Rolle definieren, sagen, was genau das komplette, also was das Ziel ist, was am Ende erwartet wird, wo möchte ich hin, möglichst viele Informationen geben, aber auch möglichst strukturiert.
Philipp, was ist Prompting?
Was ist Prompting? Ui. Ja, also, wenn man mit beispielsweise ChatGPT, einer generativen KI, chattet, muss man ja auch etwas erstmal schreiben, bevor man eine Antwort bekommt. Und dieser Text, den man in diesen Chat reinschreibt, das ist dein Prompt. Und den kann man verschieden formulieren. Und je genauer der formuliert ist, desto mehr Informationen man der KI gibt, desto besser ist auch die Antwort, die man am Ende herausbekommt.
Genau, und du hast von Rollen gesprochen. Welche Rolle habe ich selber und welche Rolle hat die KI? Erzähl uns was zu den Rollen.
Ja, man kann der KI zum Beispiel sagen, agiere als mein persönlicher Feedback-Coach. Du hast viele Erfahrungen als, oder du bist eine erfahrene Englischlehrkraft, wenn wir jetzt mal wieder im Fremdsprachenunterricht sind. Und dann nimmt KI direkt diese Rolle an und antwortet auch, wie es eine typische Lehrkraft tun könnte, aus den eigenen Erfahrungen, die ChatGPT aus der Datenbank gemacht hat. Aber das funktioniert wirklich ziemlich gut.
Darf ich da kurz noch zum Thema lernförderliches Prompting rein? Weil ich glaube, es wird deswegen auch immer wichtiger, dass, es war schon immer wichtig, um Lernen zu ermöglichen, aber das Lernen klar ist, warum machen wir das und das und das jetzt gerade. Und idealerweise ist es eben nicht nur, weil man am Ende dann eine Abiturprüfung bestehen möchte, sondern die Aufgaben müssen wirklich sinnstiftend sein, wie man so schön sagen würde und auch mal im Studium gelernt hat und auch im Referendariat immer wieder Thema ist. Weil ansonsten ist es natürlich, ist die Temptation riesig, einfach zu sagen, ja, bitte gib mir die Antwort. Aber wenn man wirklich lernen möchte, dann nutzt man vielleicht KI auch wirklich als Sparring-Partner und setzt sich mit der Thematik tiefer auseinander. Das ist aber auch, oder deswegen ist es umso wichtiger, dass eigentlich in die viel zu vollen Lehrpläne, nenne ich es jetzt einfach mal, reingegangen wird. Und dass man eigentlich nochmal überarbeiten sollte und überlegen müsste, was ist wirklich wichtig in den und den Bereichen, was müssen Lernende wirklich lernen und es müssen auch komplexere Kompetenzen sein und es damit einfach mehr Zeit ist für eine tiefere Auseinandersetzung mit den einzelnen Themen. Ich würde an der Stelle, ich glaube, das passt schon ganz gut. Wir wollen dann auch nochmal über Grenzen, Risiken, Chancen sprechen, vielleicht den ersten Einspieler zu starten. Und zwar stelle ich nochmal kurz vor, welche beiden Experten wir auch zu diesem Thema Schule und KI befragt haben. Und zwar einmal Lukas Jakobsen, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Hamburg. Und forscht eben genau in dem Bereich Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften und den Einfluss von KI auf Bildung und bietet freiberuflich auch Fortbildung zum Thema KI an und war auch schon mal bei uns an der Schule für eine schulinterne Lehrkräftefortbildung, die wirklich toll war. Und dann haben wir den zweiten Experten, hatte ich vorher schon so ein bisschen angeteased, und zwar Herr Rasmus Dorsch, der ist Leiter des Pädagogikseminars am Studienseminar Stade. Das Studienseminar Stade bildet Lehrkräfte aus, unter anderem eben Philipp Osterburg, der heute ja bei uns als Gast anwesend ist. Und die erste Frage, die ich beiden gestellt habe, ist eine riesige. Welche grundlegenden Auswirkungen hat KI auf Bildung und Lernen? Wir haben es gerade schon umrissen. Wollen wir, ich glaube, die kürzere Antwort kommt von Rasmus Dorsch. Wollen wir mit seiner Antwort starten?
Genau. Wir hören uns mal an, was Rasmus dazu zu sagen hat.
KI kann wirken wie ein Katalysator. Das reine Auswendiglernen und Zusammenfassen, das kann abgenommen werden. Und Bildung verschiebt sich vom rein Sammeln oder Horten von Wissen mehr zum Bereich Anwenden und Bewerten. ein Transfer. Man hat die Möglichkeit, quasi persönliche, individuelle Mentoren für Lernende dadurch bereitzustellen, die sich weiter individualisieren, was auch das gesamte Lernen extrem individualisieren kann. Aber natürlich wird auch die Erwartungshaltung für das Maß an Eigenverantwortung dadurch höher gelegt, beziehungsweise sollte dann auch höher gelegt werden.
Dann vielleicht direkt kommentarlos Herrn Jakobsen auch noch.
Welche grundlegenden Auswirkungen hat KI auf Bildung und Lernen? Das ist wirklich eine ganz schön große Frage. Ich habe da vielleicht drei Perspektiven drauf. Also einmal glaube ich, dass KI wie ein Brennglas wirkt auf ganz viele bildungswissenschaftliche Fragen, ganz viele Fragen, die wir uns auch an Schule nicht erst seit gestern stellen, die wir uns schon ganz lange stellen. Also wie lernen wir wirklich? Was soll Schule leisten? Wie prüfen wir sinnvoll? Welche Kompetenzen brauchen die jungen Menschen heute, für heute, aber natürlich auch für morgen? Und was KI jetzt macht, ist, dass das wie ein Brennglas auf diese Fragen scheint und uns zeigt, dass wenn wir uns jetzt als System Schule nicht verändern, wenn wir diese Fragen jetzt nicht angehen, dann haben wir plötzlich alle nichts mehr mit Bildung zu tun. Nur um ganz kurz so eine Dystopie zu zeichnen, wir als Lehrkräfte entdecken natürlich alle generative KI für uns, aber die Schüler und Schülerinnen ja genauso. Und dann sitze ich da als Lehrkraft und stelle meine Aufgabe mit ChatGPT, die dann die Schüler und Schülerinnen mit ChatGPT lösen und die ich dann wieder mit ChatGPT korrigiere und wir haben alle nichts mehr mit Bildung zu tun. Genau, also das ist das Erste. Ich glaube, KI so als Brennglas auf schon länger bestehende Fragen. Das Nächste wäre, das in der Forschung heißt das Digital Divide, also die Schere in den Medienkompetenzen, die immer weiter auseinander driftet. Und generative KI, ich glaube, es gibt da noch gar nicht so viel Forschung jetzt neuerdings zu, was generative KI damit macht. Aber ich vermute, dass dieser Prozess stark beschleunigt wird, dass diese Schere immer weiter auseinander driftet, weil das Thema eben noch nicht hinreichend an Schule angekommen ist. Und was so passiert, ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die in bildungsnahen Haushalten sind, dass die das von zu Hause mitkriegen oder sich selber beibringen, die kriegen KI-Kompetenzen, die können noch mehr, die können es noch schneller. Und die Kinder und Jugendlichen, die das eben nicht mitkriegen, weil das in Schule nicht gemacht wird, die fallen noch weiter zurück. Und dieser Digital Divide, diese Schere, die geht immer weiter auseinander. Und das Dritte ist, was haben wir für empirische Evidenz? Und das ist wesentlich schwieriger. Da gibt es eine Menge sehr unterschiedlicher Befunde. Ich denke, was wir da sagen können, ist, dass es ganz, ganz stark auf die Umsetzung drauf ankommt. Also wie nutzen wir diese Technologie eigentlich? Und da würde ich den Primat der Didaktik nochmal unterschreiben, dass es nicht einfach immer nur darum geht, das neueste Tool in den Unterricht zu werfen, sondern die Frage des Lernens wieder in den Fokus zu rücken, dass wir uns überlegen, was und warum sollen die Schüler und Schülerinnen eigentlich können? Und dann im zweiten Schritt brauchen wir dafür eigentlich digitale Technologie.
Danke dir.
Da sprechen auch die beiden Experten das aus, was wir eben auch schon angedeutet haben oder angesprochen haben. Es kommt vielleicht gar nicht immer nur auf das reine Ergebnis an, was am Ende bei rauskommt, sondern vor allen Dingen auch auf den Weg dahin und das zu hinterfragen und vor allen Dingen auch einschätzen zu können, was ist das für ein Ergebnis?
Ja, Philipp wollte dazu was sagen. Nee, doch nicht.
Nee, ich fand es einfach gerade mega interessant, auch zu hören, in welche Bereiche das alles reingeht. Also, dass ja wirklich alles davon betroffen wird. Und wie wichtig es ist, dass halt in der Schule KI zum Thema gemacht wird, weil es halt auch schon bestehende Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten nochmal bestärken kann. Das fand ich sehr interessant.
Total. Ich glaube, das sollten wir auch unbedingt also als Lehrkräfte im Blick behalten.
Definitiv.
Und also ich glaube, da sind wir uns hier an diesem Tisch alle einig und wahrscheinlich gesellschaftlich mittlerweile auch, aber also Schule ohne KI, das ist Quatsch. Und allein aus dem Grund ist es Quatsch, weil unsere Aufgabe ist ja eigentlich eher, gegen dieses Digital Divide anzuarbeiten und zu schauen, dass die Schere eben nicht weiter auseinander geht. Und ich glaube, da spielen wir eine ganz wichtige Rolle. Leon, würdest du das bestätigen? Also hast du auch den Eindruck, dass es da gravierende Unterschiede gibt und teilweise auch Ungerechtigkeiten, so ein bisschen was, ja, was so die KI-Literacy angeht?
Ich werde sowieso gleich nochmal angesprochen, weil ich finde, man kann es auch irgendwie anders sehen. Also zum einen auf jeden Fall, es gibt krasse Unterschiede auch bei SchülerInnen so, wer kann wie gut prompten, wer kriegt da welche Antwort, wie verwendet man so, ne? Inwiefern ist da die, ich sag mal, Medienkompetenz halt irgendwie eher hoch oder eher niedrig. Das heißt, es kann natürlich schon irgendwie krass spalten, wenn man zu Hause vielleicht gar kein Handy hat oder gar keinen Laptop hat oder so, mit dem man halt immer mal irgendwie Chat verwenden kann, sondern nur irgendwie in der Schule mit dem Schul-iPad. Gibt ja auch einige Schulen, wenn man sich den iPads ausleiht oder sowas. Ich glaube, das macht schon einen krassen Unterschied, einfach inwiefern überhaupt man den Zugang dazu hat. Aber auch gerade was so bildungsnah und bildungsferne Haushalter angeht, so, nenne ich es jetzt mal, ich glaube, es kann da auch ziemlich krass weiterhelfen, einfach insofern, dass wenn man jetzt Eltern hat, die vielleicht nicht das 1-0-Abitur haben, dass man halt einfach ChatGPT fragen kann, erklär mir mal Mathe, weil Mama und Papa können das vielleicht nicht so gut. Ich glaube, da kann es halt auch wieder weiterhelfen. Aber da ist halt auch wieder die Frage, inwiefern hat man dann auch Zugang zu sowas. Ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen, wie nennt man das, so ein zweischneidiges Schwert oder irgendwie so. Nennt man das so?
Genau. Aber genau das muss ja auch erstmal in erster Linie gelernt werden, dass man dahin kommt, dass man checkt, dass man KI fragen kann und KI so als Feedback-Coach nutzen kann. Und wenn das erst gar nicht stattfindet, weil man nicht die Chance dazu hat, weil man aus welchen Gründen auch immer keinen weniger Zugang hat als andere, da ist halt dann wieder die Gefahr. Aber du bist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall richtig, wenn alle das können, dann ist es super. Aber genau da kommt ja die Schule dann wieder ins Spiel und die Schule muss dafür sorgen, dass alle dafür vorbereitet sind, KI möglichst zielführend zu nutzen.
Ja. Wollen wir, wenn wir darüber sprechen, so wie verändert KI den Unterricht, wie nutzt oder wie kann Schule KI nutzen? Das ist die dritte Frage, die wir gestellt haben. Wollen wir da vielleicht auch noch mal kurz hören, was unsere Experten dazu sagen?
Ja, die Antwort von Rasmus als erstes.
Ich finde, dass Unterricht dadurch noch mehr zu einem Coaching-Raum werden kann. Also es ist eine reine Stoffvermittlung, mehr digital passieren kann, stärker digital, auch asynchron. Das muss weniger in den 90 Minuten Unterrichtszeit passieren, sondern das ist dann dort auf dem Bereich des individualisierten Lernens, auf Hinterfragen, Überarbeiten von Ergebnissen passiert. Zum Thema Ehrlichkeit, es ist möglich, aber ich finde, vielleicht muss man Ehrlichkeit auch neu definieren.
Ja, weil die Frage dazu vielleicht noch kurz. Ich habe gefragt, inwieweit ehrliches, selbstorganisiertes Lernen wirklich möglich ist. Deswegen geht Rasmus da nochmal gerade auf das
Thema. Ehrlichkeit auch neu definieren. Also wenn ein Tool mir hilft, eine Struktur dazu zu finden, dann ist es ja kein Betrug, sondern das ist ein Workflow, das ist das, was auch erwartet wird, das gehört zur Handlungsorientierung dazu. Das wird auch im Berufsleben ja nicht auch erwartet, dass man das Tool dann nutzt. Im Idealfall sollte es so aufgewählt sein, dass echtes Lernen da stattfindet, wo die KI an ihre Grenzen stößt. In Diskussionsmethoden zum Beispiel, im Transfer auf die berufliche Welt, auf die echte Welt, auf die Lebenswelt, beim Bereich des Hinterfragens.
Gut, und dann hören wir uns noch mal an, was Lukas Jakobsen dazu zu sagen hat.
Wie verändert KI den Unterricht? Ich finde, dafür ist eine total weit verbreitete Taxonomie von Joscha Falk sehr, sehr hilfreich. Er macht 5 Dimensionen auf für Lernen und KI. Also für Lernen im Unterricht. Und da gibt es Lernen mit KI, Lernen über KI und Lernen durch KI. Also so die 3 Bereiche, die KI ganz direkt berühren. Was ich aber hervorheben möchte, sind 2 andere Bereiche. Und das ist zum einen Lernen trotz KI. Also die ganz, ganz große Frage, dass wenn es diese ominöse Entität künstliche Intelligenz gibt, die uns augenscheinlich immer total korrekte Antworten auf alle unsere Fragen gibt, warum müssen wir dann überhaupt noch lernen? Also das ist eine ganz, ganz große Frage, die wir, glaube ich, mit unseren Schülern und Schülerinnen angehen müssen. Warum müssen wir in einer von KI geprägten Gesellschaft denn eigentlich noch lernen? Und dann auch ohne KI zu lernen. Also Lernen ohne KI kommt auch in diesen 5 Dimensionen vor. Und das bedeutet dann für Unterricht und Schule, dass wir ganz explizit Räume schaffen, in denen wir ohne KI auch Basiskompetenzen erwerben. Und sonst ist es natürlich auch darauf aufbauend dann, wenn man diese beiden Bereiche abgedeckt hat, dann ist es essentiell eben an diese, wo waren wir gerade eben, irgendwie AI-Literacy ranzugehen und vielleicht ans Prompt Engineering und daran in unterschiedlichen Fächern auch verschiedene Perspektiven aufzumachen. Also im Informatikunterricht kann man informatorische Grundkenntnisse vermitteln. Im Politikunterricht kann man sich überlegen, was macht KI mit Meinungsbildung und Meinungsmacht in digitalen Gesellschaften. Im Deutschunterricht, was macht das mit Schreibprozessen? Und das ist, ich glaube, das kann man dann ganz, ganz vielfältig behandeln.
Ja, super spannend. Vor allem nochmal dieses Warum überhaupt noch lernen? Da sehe ich echt eine große Aufgabe von Schule, dass wir an dem Punkt deutlich machen, dass es gewisse Kompetenzen gibt, die man einfach benötigt, um im Leben zurechtzukommen. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. möchten unsere Gäste oder möchtet ihr dazu direkt was kommentieren? Was fandet ihr da besonders spannend, interessant?
Ja, daran? Also generell wurde ja schon sehr viel gesagt und auch sehr viel, was mega Sinn macht. Und man denkt so, ja, das stimmt. Also es ist ultra wichtig, dass ja, wir alle auch noch in der Lage sind zu lernen, ohne dass die KI uns unterstützt. Und einige Kompetenzen kann man halt einfach nicht komplett ersetzen. Das kritische Denken, es muss einfach erhalten bleiben. Beispielsweise ja auch, wenn man Richtung Fake News oder so geht. Und wir müssen halt auch in der Lage weiterhin sein, so KI-generierte Inhalte erkennen zu können, wenn man halt beispielsweise ja, sieht, wie gut mittlerweile KI-Videos und Bilder generieren können und wie einfach es dann ist, Fake News zu generieren. Und da ist es halt einfach wichtig, dass wir einige Kompetenzen, ja, nicht verlieren, nicht alles auslagern, weil das ist dann sehr gefährlich.
Das ist übrigens ein schönes Beispiel. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was muss ich eigentlich selber können von dem, was ich lerne, umsetzen können oder was muss ich irgendwie nur einschätzen oder bewerten können? Wir haben im Gestaltungsunterricht ist ein Teil Logogestaltung. An dieser Stelle Grüße an Christian Schröter. Und da war es natürlich sonst immer so, dass Schüler Logos, also sie sollten eine Firma gründen und dazu ein entsprechendes Firmenlogo entwerfen. Sie brauchen die Grundlage der Logogestaltung, worauf kommt es an, welche Farben, Proportionen, Größe, Kontraste, was auch immer. Und haben sich hingesetzt und haben dann per Hand Entwürfe gezeichnet und sich dann am Ende für irgendeins entschieden mit entsprechender Begründung, warum das jetzt ihrer Meinung nach das Beste ist. Ist natürlich heute viel einfacher. Ne? Es gibt etliche Logo-Generatoren, die gibt es auch schon ein bisschen länger, also auch vor ChatGPT fing das an. Natürlich jetzt mit den Bildgeneratoren unheimlich tolles Ausmaß angenommen. Und da meine ich wirklich toll bei dem, was an Ergebnissen rauskommt, aber eben nicht immer toll. Und da ist es jetzt an dem Schüler, der vielleicht auch nicht so gut zeichnen kann oder jetzt nicht ganz so kreativ ist wie die anderen, hinterher zumindest beurteilen zu können, von den Logos, die ihm da rausgeworfen werden, welches nehme ich denn jetzt eigentlich und warum nehme ich das oder was ist daran gut oder nicht und wie erkläre ich jetzt meinem Bildgenerator, was da doch noch anders werden soll. Und das wieder bei dem Punkt, muss ich das wirklich können, muss ich da kreativ sein, muss ich das entwerfen können oder reicht es auch hinterher, das Ganze beurteilen, bewerten zu können und ich weiß dann am Ende, worauf es ankommt.
Ich glaube, das ist allgemein so eine Sache, wo man es also es gibt ja auch schon mega lange so das Thema so, was lernt man in der Schule überhaupt und wie fern bringt mir das überhaupt? Brauche ich hier irgendwie in Mathe, wie ich den Winkel berechne, brauche ich das denn später überhaupt oder brauche ich es nicht? Und es gibt ja auch irgendwie viele, die sich dann irgendwie wünschen, zumindest vor KI war es ja immer so das Ding, ja, wie mache ich den Haushalt oder sowas, war dann immer so eine gewünschte Sache und wie mache ich die Steuererklärung oder so. Und ich glaube, da muss man jetzt halt einfach noch einen Schritt weiter gehen, dass man nicht nur aktiv die Steuererklärung macht, weil das kann ChatGPT wahrscheinlich auch mittlerweile, dass man halt einfach beibringt, wie man ChatGPT benutzt. Also ich glaube, man muss halt einfach super viel umverlagern, was Schule angeht, wie die Lehrer damit umgehen, und halt, dass die Schüler checken, dass sie trotzdem irgendwie noch zur Schule kommen müssen und nicht nur ChatGPT fragen, weil ich glaube, das wird auch ein bisschen nervig, wenn ich dann irgendwie bei jeder Kleinigkeit mein Handy raushören muss und sage, ey ChatGPT, ich bin gerade einkaufen, was ist das? Wie koche ich Nudeln?
Ja, das, also ich glaube, würde sagen, man muss trotzdem noch beurteilen, also man muss das Ergebnis beurteilen können und dafür bedarf es schon auch noch gewisse Fachkompetenzen. Aber insbesondere der Weg dahin, ob man den so immer im Detail beschreiten muss, ist die Frage. Wobei, um wirklich das Ergebnis beurteilen zu können, würde ich sagen, sollte man auch den Entstehungsprozess zumindest kennen. Aber definitiv, der Fokus sollte noch viel stärker auf personalen Kompetenzen, so wird man das ja sagen, liegen. Und ich glaube, das wird, um weitergefasst zu denken, unserer Gesellschaft auch gut tun, wenn Lernende personale Kompetenzen aus der Schule mitnehmen. Und das sind ja so Dinge wie im Team arbeiten, also Sozialkompetenzen, sind aber auch natürlich Selbstkompetenzen. Und da fand ich ganz spannend, habe ich neulich einen Artikel gelesen. Im Spiegel ist das gerade nämlich auch Thema KI und Bildung und die Frage, ob KI uns in irgendeiner Form dumm oder doof, ich weiß nicht die Formulierung genau, macht. Und da wurde hervorgehoben, eine der wichtigsten Kompetenzen, wenn nicht sogar die wichtigste Kompetenz sei, Selbstregulation, ist natürlich auch also die Fähigkeit, also eine Selbstkompetenz, die Fähigkeit, sich schon, also da fängt ja schon damit an, zu reflektieren, inwieweit bin ich süchtig, bin ich abhängig von digitalen Endgeräten, kann ich mich da auch mal zurücknehmen und es mal zur Seite legen, bin ich in der Lage, doch nochmal irgendwo einen längeren Einsatz zu bringen und ausdauernd an etwas zu arbeiten oder nehme ich nur Abkürzungen, wie sehr habe ich mich unter Kontrolle, ich glaube, das kann man in viele Bereiche anwenden. Aber da sind wir wieder bei den personalen Kompetenzen. Und dass in der Schule Lernumgebungen geschaffen werden, in denen Lernende das auch reflektieren können, so ihre eigene Selbstregulation reflektieren können. Und aber gerade auch das Thema, Jörg, das hattest du gerade nochmal angesprochen, so Kreativität ist ja schon eines der 4 Ks, mittlerweile 5 Ks. Ist ja irgendwie KI noch dazugekommen. Wie kreativ kann oder ist eine KI? Es gibt mittlerweile auch richtig gute Lieder von KI generiert, die wahrscheinlich immer garantiert ein Hit sind oder viele davon zumindest.
Musik ist ein ganz großes Thema in dem Bereich mittlerweile.
Ja, und also kreative, man sagt ja schon, wir brauchen junge Menschen, die kreativ sind, weil sie Lösungen für Probleme finden müssen, vor denen wir vielleicht mittlerweile noch gar nicht wissen, dass diese Probleme irgendwann mal auftreten. Aber natürlich, je nachdem, wie man es fasst, wird auch da KI bestimmt auch Ideen haben und Lösungsansätze finden. Aber wolltest du quasi sagen, Kreativität ist nicht mehr so wichtig?
Doch, Kreativität ist auf jeden Fall wichtig. Aber KI hilft denjenigen, die vielleicht nicht ganz so kreativ sind. Ich glaube, jemand, der mit Herzblut Musiker ist, der wird sich dieses Hobby oder vielleicht auch den Beruf nicht durch die KI kaputt machen lassen. Es ist ja eher so, dass KI ergänzt, dass ich dadurch vielleicht mehr Musik habe, die auf den Markt kommt. Oder
im Moment die Konkurrenz wird aber dementsprechend auch größer, oder nicht?
Ja, das bestimmt. Das ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern jetzt jemand wirklich ja, wie guter Musiker wird er ja nicht. Aber vielleicht Star wird durch Musik, die er von KI generieren lässt. Ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Die meisten Musiker, glaube ich, die müssen leider zusehen, dass sie überhaupt über die Runden kommen. Ja, und klar. Die ganz großen, ich glaube nicht, dass ich eine Helene Fischer, dass die auf ihre Bühnenshow verzichtet, weil sie jetzt nicht mehr selber singt, sondern die KI das Ganze machen lässt. Und so sehen wir es ja in anderen Bereichen. Ne? Wenn wir jetzt in den kreativen Bereich gehen, der Webgestalter, Mediengestalter, irgendwas in dem Bereich, wer da Spaß dran hat und Lust dazu hat, der wird da dran weiterarbeiten können. Klar gibt es Kunden, die dann gewisse Sachen von der KI erledigen lassen. Aber es gibt ja dann auch doch individuelle Ansprüche, die dann erfüllt werden müssen, wo es vielleicht in dem Bereich nicht ganz so klappt. Ne? Ich habe einen Freund von mir, ist Fotograf, der sagt auch schon immer wieder mal, sollten wir gucken, wie lange er den Job noch macht. Aber große Auftragslage von ihm ist Hochzeitsfotografie. Und das wird nicht die KI hinterher machen können. Ne? Es reicht vielleicht dann auch, Gesicht von Braut und Bräutigam zu haben und ein paar Gästen und dann hinterher zu sagen, generiere mir da 100 Fotos raus
von der Feier. Ja, aber das liegt dann ja auch von den Erinnerungen, die da dran hängen. Eben, die kann die KI halt nicht erstellen.
Ja, natürlich kann ich meine Urlaubsbilder aufhübschen lassen oder verändern lassen. Ne? Dann ich sitze in Bad Bevensen und verschicke Urlaubsbilder aus der Karibik. Aber ich denke, ich sehe eine Ergänzung da drin. Ich denke, wird sich viel verändern. Es wird viel mit Sicherheit ergänzt werden. Es werden auch Berufe oder es wird auch vielleicht irgendwas, was man in der Schule lernt, wegfallen oder?
Ich glaube schon. Es wird vieles wegfallen. Weil den Gedanken hattest du vorher kurz und der kam mir dann auch nochmal, die Wertigkeit von Ergebnissen, von gewissen Ergebnissen, also egal, ob es jetzt Kunst ist, aber es ist auch, ja, wobei da geht es eher um einen Wert und eine Wertschätzung, aber überhaupt die Trennschärfe zwischen quasi ja menschlich Erschaffenem und irgendwie so ein bisschen der Wirklichkeit, der Realität, da sind wir dann auch wieder bei Nachrichten, und dem von KI Erschaffenem, das verschwimmt ja total. Und man merkt an einigen Stellen auch, das ist mein Eindruck, dass einige Menschen vielleicht auch schon sagen, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob das KI ist oder Mensch gemacht hat. Was aber irgendwie auch total gefährlich ist und bei mir gleich so dystopische Gedanken auslöst. Gerade wenn wir so darüber sprechen, also Hauptsache die Message dahinter stimmt, so im Nachrichtenbereich, wenn dann teilweise Videos kursieren und man in die Kommentarspalten geht und erstmal denkt, okay, ist es jetzt echt, ist es KI? Keine Ahnung. Und irgendwann dann jemand schreibt, das ist KI. Naja, ist ja egal, also die Message ist ja richtig, irgendwie weiß ich auch nicht, Das ging, glaube ich, war auch ganz groß, irgendwie Eisbeamten in den USA, die von irgendwelchen Restaurantbesitzern aus Restaurants gekickt wurden. Und alle haben es natürlich gefeiert, aber turns out, ist KI generiert. Ja, egal, ist trotzdem cool. Und das finde ich so, also ich glaube, es wird ganz schwer und noch schwerer in Zukunft, da überhaupt zu unterscheiden. Und dann frage ich mich, sind einige Menschen vielleicht auch schon müde oder ist es ihnen das gar nicht mehr wert, zu überlegen, ob es jetzt KI war oder ob es irgendwie Wirklichkeit ist? So, jetzt bin ich bei so Dystopien und mache wieder so große Themenfelder auf. Aber
ich überlege gerade, was ich da sage.
Um den Bogen zurückzuspannen zu Berufen. Ja, es wird vieles wird durch KI ersetzt werden und wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht ist es dann auch gut so. Aber
ja, ich glaube, es ist auch eine Chance. Bei einigen Berufen, dann werden halt so einfache Tätigkeiten können halt abgenommen werden und man kann sich viel mehr darauf fokussieren, worum es eigentlich im Kern geht und dann vielleicht seine Denkkraft aufwenden für Sachen, wo halt wirklich ein Unterschied gemacht werden kann, weil man halt mehr Zeit zur Verfügung hat, weil halt so administrative Sachen wie irgendwas ordnen oder so halt nicht mehr so viel anfallen. In dem Bereich stelle ich mir schon vor, dass es eine Riesenhilfe werden kann, auch in Zukunft weiter eine Riesenhilfe wird, weil es halt immer wieder neue Wege geben wird, wie KI uns jetzt unterstützen kann. Aber man muss halt aufpassen, dass es halt beim Unterstützen bleibt und nicht beim Abnehmen zu sehr.
Und dann auch die Frage, inwieweit sind wir, beziehungsweise auch Politik, spreche jetzt mal von der Politik, darauf vorbereitet, dass viele Bereiche wegfallen werden. Da hatte nämlich, wir haben ja mit Blick auf die Zeit, wir sind ja schon ein bisschen dabei hier, aber Herr Jakobsen, Lukas Jakobsen hatte auf die Frage mit, welche Auswirkungen KI auch auf die Berufswelt haben wird, hat er das Beispiel in den USA angeführt, dass sehr wahrscheinlich sehr bald ganz viele Trucker arbeitslos sein werden, weil mit Hilfe von KI, aber auch einfach Automatisierung Trucks ohne Menschen fahren werden. Aha. Und als ein Beispiel, aber da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, egal in welchem Land. Und die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet? Was machen wir, wenn so viele Menschen arbeitslos werden? Wie schnell kann man wirklich umschulen? Das ist, glaube ich, nicht ohne. Und vor allem, wo soll man, was für eine Richtung denn dann? Was sollen die denn dann machen? Das wirft auf jeden Fall auch viele Fragen auf.
Ja, ist auch auf jeden Fall gesellschaftlich riesiges.
Auch so wirtschaftlich und so. Also jetzt so, wenn so mega viele Jobs wegfallen, keine Ahnung, mich persönlich würde es nicht stören, wenn bei Edeka jetzt irgendwie ein Roboter an der Kasse sitzt und ich bei Edeka irgendwie einen Roboter frage, wo ich die Spaghetti finde, weil irgendwie ist mir ziemlich egal und ich finde es eigentlich cool, dass diese nicht ganz so coolen Jobs dann halt irgendwie von Robotern übernommen werden oder von KI übernommen werden. Aber ist halt so das Ding, wenn Menschen ihren Job verlieren, dann geht das System ja irgendwie nicht mehr auf, was wir wirtschaftlich haben. Ne? Ist halt auch wieder die Frage, ob das so das Beste ist, was wir gerade haben. Aber ich will es auch nicht zu politisch werden. Da können wir mal anders vielleicht nochmal drüber reden. Aber ich glaube, es wird sich alles einfach verändern. Also wirklich legit alles. So Politik, Wirtschaft, ja.
Ist halt die Frage, wie gut ist man darauf vorbereitet? Und wie geht man damit um, wenn dann halt, also wenn so viele Jobs wegfallen, dann wird es ja auch gesellschaftliche Spannungen geben und wie die sich dann auswirken werden und wie damit umgegangen wird.
Ja,
ne? Du hattest das Beispiel mit dem Kassierer im Supermarkt oder das, was weiß ich, der gesamte Verwaltungsapparat, wer das bisher macht. Es können nicht alle Verwaltungsfachleute plötzlich die entsprechende Software schreiben und es können nicht alle Verkäufer die Roboter bauen oder Soldaten die Rüstungssachen herstellen. Wenn man immer sagt, es verändert sich und dafür tut sich ein neuer Bereich auf, da braucht man vielleicht aber die Menge an Menschen nicht. Und vor allen Dingen die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht keine anderen Jobs machen können. Was machen wir mit denen? Wie fangen wir die auf? Wie können wir denen trotzdem eine sinnvolle Zukunft in der Gesellschaft bieten?
Ja, ich bin nicht der Experte, der das jetzt lösen kann.
Na toll. Deswegen habe ich dich eingeladen. Hey,
deswegen bin ich in die Schule gegangen und nicht in die Politik.
Ah. Oh Mann, ja, was ist wirklich, ich glaube, das ist dann so ein bisschen, sind wir an dem Punkt, an dem Leon auch schon war, da müsste sich eigentlich unser gesamtes, also muss, das sind so systemische, strukturelle Dinge, weil jemand, der arbeitssuchend ist, aber eigentlich immer gerne zur Arbeit gegangen ist, oder dann sagen wir erstmal einfach nur arbeitslos und dabei bleibt es dann sehr lange, sowas gibt ja auch Struktur und schafft ja auch Sinn. Also ich glaube, es sind leider eher überwiegend zumindest sehr anspruchsvolle Jobs, kognitiv auch anspruchsvolle Jobs, die bleiben werden. Ja gut, und dann der Bereich Pflege vielleicht, aber auch da, wer weiß, da werden ja auch schon Roboter erprobt.
Ja, und ein großer Bereich, denke ich, was mit körperlicher Arbeit zu tun hat, ne?
Handwerk.
Ja, ich glaube
der
auch,
wird
dass das
bleiben.
Safe ist.
Ja.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das komplett abgenommen werden kann.
Also ich meine, wir haben mittlerweile auch Häuser, die aus dem 3D-Drucker kommen, ne, wo die Mauern mit Betonspritzguss gezogen werden. Aber es gibt dann natürlich andere Bereiche. Ne, wenn es um Altbausanierung geht oder um Fenster einsetzen oder um Fliesen legen irgendwo in kleinen, großen, engen, sonst was, Badezimmern oder so, denke ich, dann wird das auch keine Maschine so schnell, so leicht erledigen können. Da gibt es garantiert
einen Bereich. Schauen wir mal, was in 10
Jahren ist. Wir warten mal ab, was kommt. Jetzt können wir sagen, ja, ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn die Leute sich nicht mehr kaputt arbeiten, weil sie nicht mehr so schwer heben, tragen, arbeiten müssen. Aber es ist natürlich auch was, ja, auch die müssten dann was anderes machen. Und das, was Rebecca schon gesagt hat, es gibt ja auch Jobs, die man einfach auch gerne macht und die man weitermachen möchte und wo man Spaß dran hat.
Definitiv. Gut.
Wir sind bei der Veränderung der Arbeitswelt vielleicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren? Ich würde sagen, wir lassen doch mal unsere Experten zu Wort kommen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass kognitive Routineaufgaben viel stärker dann automatisiert werden. Und dass KI noch stärker als Assistent in Berufen abgebildet wird und dass sich die Berufe dadurch transformieren. Also das lebenslanges Lernen einfach auch noch wichtiger ist, weil zu starre Berufe oder Aufgabenformate in vielen Bereichen, glaube ich, dann einfach nicht nötig sind, von Menschen ausgeführt zu werden, weil das die Maschinen dann auch besser können.
Herr Jakobsen, können wir reinhören und dann schauen wir mal, weil er nämlich genau dieses Beispiel mit den Truckern auch anführt. Aber lass gerne mal einmal reinhören.
Gut, hören wir uns die Zukunft der Logistik an.
In den USA.
Für die letzte Frage, wie wird KI die Arbeitswelt in den nächsten 10 bis 20 Jahren verändern, bin ich auf jeden Fall nicht der Experte. Da gibt es total spannende Studien zu, die prognostizieren, welche Berufsgruppen werden wegfallen und welche nicht. Und also ich glaube, was auf jeden Fall drastisch wegfallen wird, sind kognitive, einfache, repetitive Tätigkeiten. Also Excel-Tabellenschieberei und solche Sachen. Ich glaube, sowas wird ratzfatz automatisiert. Handwerk wird, glaube ich, ganz, ganz lange einen ganz großen Stellenwert haben. Das sind total komplexe Aufgaben, die sich vor allem immer wieder verändern. Da können wir nicht standardisieren. Zwischenmenschliche Tätigkeiten. Ich glaube, das Zwischenmenschliche wird größer. Wir leben ja auch in Trendgesellschaften und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch mehr an Bedeutung gewinnen, so zwischenmenschlicher Austausch und Berufe, die damit dann in Verbindung stehen. Aber wie gesagt, ich bin da nicht der größte Experte. Was auf jeden Fall, wo man ein ganz großes Auge drauf werfen kann, ist, in den USA droht, glaube ich, die größte Arbeitslosenwelle jemals, wenn, ich hoffe, dass das stimmt, was ich hier gerade erzähle, bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, wenn alle Trucks automatisiert werden, wenn es da keinen Güterverkehr mehr gibt auf den Straßen, der von Menschen vollzogen wird. Ich glaube, das ist eine gigantische Arbeitsgruppe. Und die Arbeitsgruppe ist so groß, dass man auch nicht einfach nur mal kurz mit einer kleinen Umschulung da irgendwie ran kann. Und das sind Themen, die werden überhaupt gar nicht angegangen von der Politik. Also es gibt ganz, ganz wenig Stimmen, die das überhaupt ansprechen, meines Wissens nach. Und da geht man offenen Auges rein. Ja, also das waren jetzt alles einfach nur so ein bisschen unsortierte Gedanken zu der letzten Frage.
Ja, richtig spannend, finde ich. Also jetzt vielleicht mal nicht auf die Trucker komplett bezogen, aber man sieht jetzt ja auch bei UniversitätsabsolventInnen, dass es immer schwieriger wird, Jobs zu finden, dadurch, dass diese Entry-Level-Jobs einfach diese repetitiven Aufgaben sind, so Excel-Level-Schieberei, wie Lukas es gerade benannt hat. Das wird immer mehr automatisiert und das geht ja in alle Bereiche.
Fast alle, ja.
Viele, stimmt.
Ja.
Einige Sachen werden immer wichtiger, aber vieles wird einfach wegrationalisiert.
Ja, ich glaube, bei Leons Beispiel im Supermarkt ist die Frage, aber derzeit gibt es ja noch viele ältere Menschen, denen ist dieser persönliche Kontakt auch durchaus sehr wichtig. Dass wir uns da vielleicht, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft noch treffen können. Wie sehr wollen wir da auf das Zwischenmenschliche, auf den menschlichen Kontakt komplett verzichten oder ist uns das doch durchaus wichtig und dann sollte es uns das auch wert sein, da Menschen zu behalten in einigen Bereichen. Aber in vielen Bereichen, Philipp, hast du absolut recht, stimmt einen auf jeden Fall nachdenklich. Und vor allem ist es auch wichtig, dass, also wir als Lehrkräfte da viel drüber nachdenken. Wie sieht denn die Zukunft der Arbeitswelt aus? Weil wir sollen Lernende darauf vorbereiten, auf etwas, bei dem wir selber nur so ein bisschen brainstormen können. Aber da gibt es natürlich auch viele Studien und Untersuchungen zu, die da in gewisse Richtung pointen. Um den Bogen aber noch mal einmal dann ganz konkret zurückzuspannen zum Thema Schule und Einsatz von KI. Leon, was würdest du dir von Schule wünschen? Was muss anders laufen, anders gedacht werden mit Blick auf KI?
Ich glaube, die Frage ist genauso schwer, wie das für Lehrer ist, wie man KI verwendet. Weil wir Schüler wissen es so, Schüler wissen es, glaube ich, selber halt irgendwie nicht. Wir haben ja irgendwie bei BBS 1, dann wenn wir den BBS-Campus hier in Uelzen haben, dass das Westernburger Modell so ein bisschen umgesetzt wird. Das heißt, möglichst viel eigenständig lernen und möglichst, dass die LehrerInnen dann nur noch zur Unterstützung quasi da sind. Ich glaube tatsächlich, durch KI sind wir auch so ein bisschen gezwungen, dahin zu gehen einfach, weil so kann man KI, glaube ich, halt ganz gut nutzen in der Schule. Das heißt, wenn wir irgendwie eigenständige Aufgaben haben, dass wir es halt wirklich einfach als persönliche Lehrer nehmen. Andererseits muss man das natürlich auch noch hinkriegen, dass man es alleine macht. Es ist halt irgendwie super komplex und ich glaube, der Unterricht muss auch einfach wirklich umstrukturiert werden, dass man irgendwie sagt, okay, man muss halt irgendwie einen Anreiz setzen, warum man KI nicht verwenden soll. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wir arbeiten jetzt gemeinsam als Klasse oder in Zweiergruppen oder was auch immer, irgendwas mündlich aus, quasi so gar nicht, quasi so eine Art Diskussion direkt, dass man quasi gar nicht die Chance hat, KI zu benutzen. Ich glaube, man muss halt irgendwie so das so ein bisschen umgehen, dass man gar nicht dazu hinkommt, jetzt irgendwie Chat zu fragen. Und dann kann man also sagen, keine Ahnung, noch eine Dreiviertelstunde irgendwas ausarbeiten. Okay, jetzt könnt ihr das vertiefen und nochmal für euch selber ausarbeiten und irgendwie ein bisschen was darüber schreiben oder so. Dafür dürft ihr irgendwie ja Chat verwenden. Dass man es quasi so ein bisschen, so wie, ich will nicht sagen Belohnung macht, aber es halt so ein bisschen durchmischt es einfach.
Okay, also stärker noch das Lernen ohne KI eingangs. So ein bisschen durch Diskussion, Kommunikation in den Vordergrund stellen und da klare Regeln und auch Grenzen setzen. Ja. Philipp, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Ich glaube auch, dass man halt mehr im ersten Schritt erstmal darüber sprechen muss, okay, wie setzen wir KI jetzt gezielt ein und dass die SchülerInnen dann auch erkennen, okay, es ist sinnvoll, erstmal das ohne auszuprobieren, erstmal, ja, was kann ich eigentlich schon selbst? Und dann im zweiten Schritt die KI nutzen als Hilfe, um das halt nochmal, wie Leon gerade schon gesagt hat, einfach zu vertiefen. Und dann aber im nächsten Schritt ist es auch wichtig, mit diesem Feedback also zu lernen, damit umgehen zu können, weil häufig kriegt man auch einfach viel zu viel und viel Quatsch. Also es ist nicht alles immer super, was die KI ausspuckt und man muss halt in der Lage zu sein, da zu differenzieren, okay, was hilft mir jetzt eigentlich wirklich und was kann ich vielleicht mal so ein bisschen, ja, okay, nice to know, aber ist vielleicht auch einfach nur damit die KI etwas antwortet, weil sie halt immer etwas antworten muss. Also man muss halt differenzieren, was ist wichtig, was ist nicht ganz so wichtig.
Ja, noch eine Sache, die man unbedingt irgendwie beibringen muss. Es gibt ja auch verschiedene ChatGPT-Modelle. Wir haben ja hier in Niedersachsen auch diese Schul-KI irgendwie, die zur Verfügung
steht. Telly?
Telly oder so. Ich glaube, da war ja auch einer der Unterschiede, dass Telly keine Nachfragen stellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder kann man irgendwie einstellen oder so. Weil es bei Chat auch immer irgendwie das Problem, wenn man sagt, generieren wir mal den Text, dann fragt Chat, oh, soll ich dir noch besser machen, dass du auf jeden Fall 15 Punkte kriegst? Oder soll ich dir noch das und das machen? Und du brauchst quasi gar nicht mehr nachfragen, du brauchst gar nicht schreiben, was du halt von der KI irgendwie willst, sondern sie gibt es dir einfach selber. Ja. Du musst einfach nur kurz schreiben, ja, mach mal. So,
ja, genau, und da geht es halt, da wird es dann irgendwann auch zu viel, um das zu verarbeiten. Weil wenn man die ganze Zeit neue Texte bekommt, dann liest man halt, ja, okay, das könnte man machen, aber da muss man sich dann auch wieder vor Augen halten, dass es ja ein kommerzielles Unternehmen dahinter ist, was auf möglichst viel und möglichst lange Interaktion im Chat abzielt und dass es da besser wäre, wenn man halt die Alternativen nimmt, die ja für die Schule ja eingeführt sind extra.
Wichtiger Punkt nochmal. Und da haben wir heute leider keine Zeit zu, aber da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, das ganze Thema Server, die dahinter stecken und Energieverbrauch etc. Also auch dahin geht nochmal schauen, das einfach effektiv zu nutzen.
Ja, definitiv. Das ist auch noch ein riesiges Thema.
Mhm. Jörg, hast du noch was zum Thema Schule, KI, Regeln? Was sollten wir ändern?
Die große Schwierigkeit für uns, glaube ich, ist eben das, was wir jetzt mehrfach schon angesprochen haben, wo wir uns auch einig sind, in den Klassen bei den Schülern, in deren Köpfen zu etablieren, wie ich KI anwende. Nämlich nicht einfach nur eine Frage zu stellen und mich mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, sondern erst selber drüber nachdenken, dann die KI zur Hilfe nehmen und die Antwort ein zweites Mal überdenken. Und dann gegebenenfalls das Ganze zu vertiefen.
Um wirklich in den Lernprozess überhaupt zu kommen. Das heißt, man muss erstmal aktiviert werden und man muss die Möglichkeit haben, auf bestehendes Wissen zurückzugreifen und das dann zu erweitern. Und das passiert nicht, wenn wir einfach gar nicht nachdenken vorher, sondern direkt KI um die Antwort bitten. Dann dockt da oben, dann finden keine neuen neuronalen Vernetzungen statt. Sonst arbeiten nur die neuronalen Netze der KI.
Nur die künstlichen. Nur die biologischen bleiben wieder auf der Strecke.
Nein, ja, aber so ist es. Ja, das war eine sehr lange Folge, aber total spannendes Thema.
Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben das Thema auch nur irgendwie Ansatz.
Ja, ich habe auch das Gefühl, man könnte
so 10% oder so gefühlt gemacht.
So viele Bereiche noch reingehen jetzt.
Ja, da muss es wohl noch mal eine weitere Folge geben. Trotzdem sehr, sehr spannend. Ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit und euren Input, eure Erfahrung, die ihr mit uns geteilt habt.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Leon, du hast ja auch eingangs schon gesagt, dass du in der SV sitzt und ihr plant eine spannende Projektwoche. Vielleicht möchtest du einfach an dieser Stelle noch kurz die Gelegenheit nutzen.
Kann ich gerne nutzen.
Für den Werbeblock.
Für die wir noch nicht im Unterricht belästigt haben, kann ich das gerne nochmal machen. Genau, wir planen in der letzten Woche, also Ende Juni vor den Sommerferien, am 22. bis 27. Juni oder so ungefähr, eine Projektwoche, wo wir quasi versuchen, hier auch wieder irgendwie Stichwort Schüler motivieren, mal irgendwas selber zu machen, dass sie trotzdem gerne in die Schule kommen und freiwillig in die Schule kommen und halt eben nicht nur, um dann sich in die Schule zu setzen und nur am iPad zu spielen, weil sie halt anwesend sein müssen, aber es wird eh kein Unterricht mehr gemacht, planen wir halt irgendwie eine Projektwoche zu allen möglichen Themen. Es geht einfach darum, dass jeder mal alles erleben kann und quasi SchülerInnen für Schüler so Sachen vorstellen. Das heißt, jeden Tag sollen zwei Workshops stattfinden. Einmal von der ersten bis dritten Stunde, dann eine Pause und dann von der dritten bis sechsten Stunde. Und die Workshops können halt alles Mögliche sein. Also sowohl jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Tanzkurs oder irgendwie Fußball spielen. Politische Bildung, haben wir einige Leute, die gerne was machen würden. Irgendein Rollenspiel, eine Podiumsdiskussion zu Politik. Vielleicht ein Workshop, wie man KI richtig nutzt. Also wirklich alles Mögliche, kochen, whatever so. Und da suchen wir auf jeden Fall noch Leute, weil unsere Schule ist leider ziemlich groß, mit doch recht vielen Schülern, auch wenn ich vorhin gehört habe, wir waren mal deutlich mehr. Aber so wenn wir es für beide Standorte machen, für 1800 SchülerInnen, dann braucht man da schon ein paar mehr Workshops. Und wir hatten irgendwie ausgerechnet, dass wir so 80 Stück brauchen in der Woche. Bis jetzt haben wir, glaube ich, 20. Also da fehlen noch so ein ganz, ganz paar. Also falls da jemand Interesse hat und irgendwas super toll kann. Es funktioniert wirklich alles. Ja, genau.
Klingt total cool. Und beeindruckend, dass ihr das auf die Beine stellt. Und das geht schon mal raus ans Kollegium, aber auch an alle Lernenden an dieser Schule. Wenn ihr irgendwas besonders gut könnt, meldet euch bei der SV.
Bei der Schülervertretung. Es ist die Frage, wie genau ihr uns bei euch meldet, weil ich glaube, eine E-Mail schreiben wollt ihr nicht.
Wir können sie auch noch mal unter der Folge in die Shownotes aufnehmen, oder?
Und ich denke, Kontakt über Klassensprecher oder Klassenlehrkraft lässt sich auf jeden Fall herstellen.
Ja.
Gut. Vielen Dank an dieser Stelle auch von mir, an euch beiden und vor allen Dingen auch Dank und Grüße aus Uelzen an unsere beiden virtuellen Gäste. Jetzt.
Genau. Riesen Dankeschön an die beiden Experten. Lukas Jakobsen und Rasmus Dorsch für eure Beiträge. Und ich würde sagen, das war's.
Ja, wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und nochmal hier bei den Teilnehmern und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Vielleicht nicht ganz in 2 Wochen, aber wir versuchen, dass wir jetzt wieder in kürzeren Zeitabstand neue Folgen rausbringen. Habt Dank, macht's gut und man hört sich. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.